Der Freiheitshandel. Ein Podcast zum gleichnamigen Buch, warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden. Mein Name ist Matthias Döpfner. Ich bin Journalist, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer und Autor dieses Buches. Herzlich willkommen zu Der Freiheitshandel, unserem Podcast über ein Buch, das ich geschrieben habe. Ich möchte darüber mit verschiedenen Gästen, vor allen Dingen aus der Politik, diskutieren, denn es geht um Demokratie, auch um die Gefahren, was die Zukunft der Demokratie betrifft, wenn wir so weitermachen mit einer Handelspolitik mit nicht-demokratischen Volkswirtschaften, mit Diktaturen. Ich denke über dieses Thema seit vielen Jahren nach, ganz konkret vor allen Dingen seit 2014, als Wladimir Putin die Krim erobert hat und klar wurde, dass er das nur konnte, weil wir durch jahrelange Energiepolitik den Konsum von Gas aus Russland Abhängigkeiten erzeugt haben und im Grunde den Putin geschaffen haben, mit dem wir heute zu tun haben. Das Gleiche gilt im Mittleren Osten mit islamistischen, diktatorischen Gesellschaften, die wir finanzieren. Und das extremste Beispiel ist China, der wichtigste Handelspartner für Europa, für Deutschland. Und nun fürchtet die Welt, dass China eines Tages Taiwan übernehmen könnte. Was dann? Können wir uns dann überhaupt noch wehren? Das sind Fragen, die mich beschäftigen. Den Fragen gehe ich im Buch nach. Ich schlage aber auch eine konkrete Lösung der Probleme vor. Und das ist eine neue Wirtschaftsallianz, eine Interessensallianz freier demokratischer Gesellschaften, die drei Prinzipien respektieren: Menschenrechte, Rechtsstaat und Klimaziele. Jeder, der das tut, kann Mitglied werden, zollfrei Handel treiben. Das scheint mir ein interessanter Lösungsansatz, um einfach etwas anderes zu tun als bisher in der Welthandelsorganisation, wo wir demokratische Gesellschaften geschwächt und benachteiligt haben und nicht demokratische gestärkt. So kann es nicht weitergehen, deswegen müssen wir über neue Wege diskutieren. Mich bewegt und beschäftigt das Thema. Ich freue mich auf den Dialog. Wir laden Leute ein, die wahrscheinlich sehr leidenschaftliche Gegner sein werden. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, vielleicht aber auch überraschende Verbündete, Omid Nuripur von den Grünen. Es wird eine bunte Mischung von Gesprächspartnern. Ich freue mich sehr darauf und wenn ihr zuhört. So, jetzt geht's los. Heute möchte ich euch erstmal einen kleinen Überblick geben, worum es in dem Buch überhaupt geht, was die großen Themenblöcke sind und damit auch letztlich die Grundlage für die Gespräche der nächsten Wochen schaffen. Ich liebe die Demokratie. Und so fängt das Buch auch an mit einer Liebeserklärung an die Demokratie, weil ich finde, von allen nicht perfekten Gesellschaftsformen und politischen Systemen ist die Demokratie doch immer noch mit Abstand die lebenswerteste, die gerechteste. Die offene Gesellschaft, in der das Prinzip Freiheit im Vordergrund steht. Und das ist gar nicht so sehr ein theoretischer Begriff, sondern das hat auch ganz viel mit unserem persönlichen Lebensstil zu tun. Egal welche Religion, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche persönlichen Geschmäcker und Lebensstile. Wie es schon Friedrich der Große gesagt hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden und alles, was im Rahmen von Recht und Gesetz ist, sollte toleriert werden. Das leben wir in Europa und in anderen Demokratien auf der ganzen Welt und das wird eben in Nicht-Demokratien nicht gelebt. Da gilt das Prinzip Willkür. Wer etwas sagt, was die Regierung kritisiert, wer beispielsweise in bestimmten Ländern homosexuell ist, kann sogar im Zweifel mit der Todesstrafe bestraft werden. Frauen genießen nicht die gleichen Rechte und viele andere Dinge mehr. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir da auch nicht mit zweierlei Maß messen. Auf der einen Seite hier in Deutschland über ESG sprechen, über Social Responsibility, über Diversity und Inclusion und möglichst viel Sensibilität, was Minderheiten betrifft. Und auf der anderen Seite die gleichen Unternehmen hinnehmen, dass große Teile der Produktion oder der Mitarbeiter in Ländern arbeiten, in denen all diese Prinzipien nichts gelten oder in denen vielleicht sogar das Gegenteil praktiziert wird. Das finde ich bigott, verlogen und langfristig auch gefährlich, weil ich glaube, wenn wir wirtschaftliche Abhängigkeiten schaffen zu solchen nicht-demokratischen Volkswirtschaften wie mit Russland, wie mit Katar und anderen extremistischen, nicht-demokratischen Regimen im Mittleren Osten oder eben vor allen Dingen mit China, einer Diktatur, in der die kommunistische Partei regiert und Menschen unter Umständen mit der Todesstrafe zu rechnen haben, nur weil sie etwas sagen oder tun, was der Regierung nicht gefällt, dann sind das meines Erachtens nicht nur Doppelstandards, das ist nicht nur heuchlerisch, sondern ich glaube, es ist sogar gefährlich, weil eines Tages wir nach den Regeln spielen müssen, die in den Ländern herrschen, von denen wir wirtschaftlich abhängig sind. Das haben wir gesehen beim Ukraine-Krieg Russlands. Das sehen wir jetzt auch mit dem Angriff der Hamas auf Israel und den schrecklichen Entwicklungen, die dieser Konflikt seither genommen hat. Und es deutet sich an in China. Hier einfach nur zuzugucken und naiv weiter diesem alten Bild zu folgen, Wandel durch Handel, wir müssen nur genug Geschäfte machen mit Nicht-Demokratien, dann werden sie irgendwann demokratisch. Diese alte Hoffnung, die hat sich als falsch erwiesen. Das Gegenteil ist der Fall. Wandel durch Handel findet statt, aber bedeutet nicht, dass Diktaturen oder Nicht-Demokratien liberaler werden, sondern sie werden nur stärker, vielleicht sogar autoritärer, autokratischer und unsere offenen Gesellschaften werden schwächer. Wenn ich das behaupte, dann ist das nicht nur eine subjektive Empfindung, sondern es bestätigt sich in einer Reihe von Studien. Die vielleicht wichtigste kommt seit vielen Jahren und Jahrzehnten vom Freedom House. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die von allen parteipolitischen Interessen unabhängig ist und die seit vielen Jahrzehnten den Stand der Demokratie und der Freiheit in den Ländern der Welt misst, nach klaren Kriterien. Und seit 17 Jahren werden vom Freedom House immer mehr Länder downgegradet von, das sind die drei Kategorien, frei zu teilweise frei oder von teilweise frei zu unfrei. Das heißt, Freedom House spricht von einer regelrechten Demokratie-Rezession. Und deswegen beschäftige ich mich damit und überlege mir, was können wir ändern? Das Verhalten der Welthandelsorganisation im Umgang mit China. China ist im Jahr 2001 Mitglied der World Trade Organization geworden und hat seitdem seine Rolle global als Wirtschaftsmacht massiv ausgebaut. Als China Mitglied der Welthandelsorganisation wurde, betrug der Anteil Chinas zum Weltbruttosozialprodukt knapp 4%. Heute, mehr als zwei Jahrzehnte später, beträgt der Anteil 18,5% ungefähr. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der Vereinigten Staaten am Weltbruttosozialprodukt von 32% auf 24% gesunken und der Anteil der EU von 22% auf etwa 18%. Das zeigt ganz klar, wer von dieser asymmetrischen Handelspolitik profitiert hat. Nicht die demokratischen Gesellschaften in Amerika oder Europa oder außerhalb Europas und Amerikas, sondern die größte nicht-demokratische Volkswirtschaft, China mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Und jetzt kann man sagen, naja, das ist so, das ist halt das faire Spiel der Kräfte. Wenn es die Chinesen eben besser machen, dann ist doch schön. Dann muss man auch ein guter Verlierer sein. Nein, das finde ich an der Stelle falsch, weil die Rahmenbedingungen sind nicht gerecht und nicht fair. Denn China genießt innerhalb der Welthandelsorganisation den Status eines Entwicklungslandes. Und das bedeutet, dass man mit diesem Status ganz viele Ausnahmen, Vorteile genießt. Man muss bestimmten Standards eben nicht gehorchen. Und das ist ungerecht und es ist vor allen Dingen masochistisch, weil es schadet uns. Es schadet demokratischen Volkswirtschaften, demokratischen Gesellschaften und schafft Abhängigkeiten. Und irgendwann werden wir, wenn wir so weitermachen, nach der Pfeife Pekings tanzen. Und das kann niemand wollen. Und deswegen haben wir jetzt auch Diskussionen wie, wie gehen wir mit TikTok um, wie gehen wir mit chinesischen Staatskonzernen um, sollten deutsche Firmen wie zum Beispiel die Automobilindustrie weiter so viel Geschäfte mit China machen und die Abhängigkeit von diesem Absatzmarkt immer größer werden lassen, bis vielleicht eines Tages China die Lust verliert und sagt, nö, dann schalten wir das mal ab und wir machen mit euch keine Geschäfte mehr. Dann wackeln aber in Deutschland ein paar hunderttausend Arbeitsplätze. Das sind Fragen, die mich sehr beschäftigen und die ich auch in den nächsten Wochen mit meinen Gästen diskutieren möchte. Wie können wir überhaupt eine Veränderung erreichen? Da bin ich von einem ganz fest überzeugt, auf keinen Fall alleine. Deutschland alleine hat überhaupt keine Chance. Uns fehlt bei weitem die Bedeutung als Volkswirtschaft weltweit, um irgendein Land wie Iran oder Saudi-Arabien oder Katar oder Russland oder Weißrussland oder eben vor allen Dingen China zu erschrecken oder gar zu einer Verhaltensänderung zu bringen. Ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, auch Amerika, auch die Vereinigten Staaten werden es alleine nicht können. In den USA ist diese Gefahr, insbesondere zu Abhängigkeit führender Handelsbeziehungen mit China, viel konkreter erkannt. Man ist dort viel realistischer. Deswegen sprechen die Amerikaner übrigens interessanterweise völlig unabhängig, ob eher am rechten politischen Spektrum oder am linken politischen Spektrum, eher Republikaner oder eher Demokraten. Im Grunde in allen Spielarten der parteipolitischen Präferenzen sind die Amerikaner sehr entschieden zu sagen, wir können diese einseitige Handelspolitik mit China so nicht fortsetzen, wir müssen uns die kappeln. Da glaube ich aber, selbst Amerika, selbst die größte demokratische Volkswirtschaft der Welt, ist alleine dazu kaum in der Lage, wird vor allen Dingen selbst dabei Nachteile haben und auch die Vereinigten Staaten werden alleine China nicht zu einem Umdenken bringen. Wenn sich aber hier die Vereinigten Staaten und Europa zusammenschließen würden und eine demokratische Basis für eine solche neue Handelspolitik und neue Handelsallianz bilden würden, dann glaube ich, würde das schon einen Unterschied machen. Vor allen Dingen dann, wenn man andere demokratische Volkswirtschaften überzeugen könnte, dabei zu sein. Ob das Kanada oder Australien ist, ob das Japan oder weite Teile Südamerikas oder Afrikas sind. Und vor allen Dingen könnte es dabei gelingen, auch Indien, die nächste ganz große bevölkerungsreiche demokratische Volkswirtschaft der Welt, zu überzeugen, in dieser Interessensallianz mitzumachen und auf der Basis der Anerkennung von Menschenrechten, von Rechtsstaat und von Klimazielen zu agieren. Vielleicht nochmal ein Wort zum Thema Klimaziele, Klimapolitik. Wir diskutieren Verhaltensänderungen. Wir müssen weniger fliegen, den Urlaubsflug vielleicht zum Fahrradausflug machen. Der gesamte Flugverkehr auf der Welt macht 2% des CO2-Ausstoßes aus. China alleine trägt mit 32% zum globalen CO2-Ausstoß bei. China stößt mehr CO2 aus als die nächsten 5 größten CO2-Emittenten der Welt, inklusive Amerika. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Land mehr als die 5 nächstgrößten zusammen und ein Land 32%. Und wir diskutieren, ob wir mit weniger Ferienflügen die 2% kleiner machen. Das ist eine weltfremde Klimapolitik, die am Ende das Problem nicht lösen wird. Wenn wir es aber hinkriegen würden, durch eine neue Handelspolitik China dazu zu bringen, gemeinsame Ziele zu unterschreiben, und das bedeutet eben dann nicht nur Rechtsstaat und Menschenrechte, wo in China große Defizite bestehen, sondern eben vor allen Dingen auch Klimapolitik, dann würden wir wirklich was erreichen. Das heißt also, jedem, dem man Klimapolitik und einer Reduzierung der Erderwärmung liegt, der muss sich auch hier über neue Konzepte Gedanken machen. Auch das wird sicherlich ein wichtiger Bestandteil unserer Gespräche der nächsten Wochen sein. Und ich freue mich da auf lebendige Diskussionen. Der allerletzte Punkt ist dann tatsächlich noch einmal die konkrete Ausgestaltung der von mir als Idee vorgeschlagenen Lösung. Die Idee basiert auf der Feststellung, dass die Welthandelsorganisation, so wie sie heute agiert, ein dysfunktionaler bürokratischer Koloss ist, der im Grunde auch wirklich gar nicht mehr ernst genommen wird. Auch Amerika hat sich längst von der praktischen Arbeit innerhalb der Welthandelsorganisation abgewendet. Die Welthandelsorganisation ist am Ende. Deswegen glaube ich, da hilft nicht langes Rumdoktern, sie sollte aufgelöst werden. Wir müssen eigentlich zurückkommen zu dem, was früher GATT hieß. Das war eine relativ informelle, sehr schlank organisierte Interessensgemeinschaft von Volkswirtschaften, die durch das Abbauen von Zollhemmnissen im Grunde genau das erreichen wollten, was ich auch jetzt wieder für eine hohe Priorität halte, nämlich demokratische Volkswirtschaften stärken und Volkswirtschaften, die sich an Regeln halten. Und so müssten wir in diesem sozusagen alten Spirit, der aber wieder sehr zukunftsweisend ist, versuchen, eine sehr konkrete Allianz der demokratischen Volkswirtschaften herzustellen, die diese 3 Ziele unterschreiben, Rechtsstaat, Menschenrechte, Klimaziele, und auf Basis dieser gemeinsamen Ziele dann den Vorteil haben, zollfreien Handel zu treiben. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die sich an keine Regel halten, die einfach nach anderen Regeln spielen, genauso symmetrisch behandelt werden wie die, die sich all diesen Auflagen und Regeln unterwerfen. Und deswegen glaube ich, es braucht ein Neudenken. Wir brauchen eine neue Handelsallianz. Ich nenne sie die Freiheitshandelsallianz. Ich nenne sie noch kürzer den Freiheitshandel, weil das eine Handelspolitik ist, die wirklich dem Prinzip der Freiheit folgt, die die Freiheit stärkt und die im Grunde auch die Idee von Freihandel, so wie sie Adam Smith vor vielen hundert Jahren entwickelt hat, wiederbelebt. Das, was heute passiert, sieht frei aus, ist im Grunde aber asymmetrisch, führt zu Unfreiheit, schwächt die Demokratie und so kann es nicht weitergehen. Wandel durch Handel hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir vielleicht mal Wandel durch Handeln erzeugen und wirklich konkret agieren und mit einem neuen Konzept versuchen, freie und offene Gesellschaften zu stärken. Ich glaube, dass es Zeit ist, eine solche Diskussion zu führen. Und deswegen freue ich mich darauf. Diskussion bedeutet immer Widerspruch. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Gegenargumente, warum das alles völlig unrealistisch ist, warum das nicht klappt, warum die Nachteile, die Risiken, die Kosten für uns viel zu hoch sind. Ich glaube, am Ende fast kein Preis ist zu hoch, um eine Veränderung des jetzigen Vorgehens zu probieren. Denn dieser Weg führt zu einer Schwächung der offenen Gesellschaft, führt zu einer Veränderung unseres Lebensstils. Und wir werden vielleicht erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Noch ist es nicht zu spät, davon bin ich fest überzeugt. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ihr seht daran, es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und deswegen möchte ich auch möglichst leidenschaftliche Gesprächspartner einladen, um hier in diesem Podcast darüber zu diskutieren. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Das war der Auftakt. Jetzt wird's konkret in den Gesprächen mit den Gästen aus verschiedensten Richtungen. Mal sehen, welche Überraschungen sich dabei ergeben. Vielleicht sind ja vermeintliche Verbündete totale Gegner und andersrum. Das werden wir sehen. Wir sprechen über die Sache, über das Konzept, den Vorschlag, die Bestandsaufnahme, warum wir uns Sorgen machen müssen. Ich werde auch viele Erlebnisse teilen, was Besuche bei demokratischen und gar nicht demokratischen Staatslenkern und Unrechtsregimen betrifft. Ich freue mich auf einen lebendigen Austausch und natürlich auch auf die Meinung der Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche geht's los mit Omid Nuripur, dem Parteivorsitzenden der Grünen. Ich freue mich drauf und euch danke fürs Zuhören. Das war der Freiheitshandel. Warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden.